Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt. Maura Oerding ist Geschäftsführerin der Kaffee-Coop GmbH und sie verrät uns in dieser Folge, wie die Kaffeemarke Angelique's Finest Frauen weltweit wirtschaftlich stärkt. Vom Anbau bis zur Marke. Ein innovatives Handelsmodell, das koloniale Strukturen im Kaffeehandel durchbricht und für Chancengerechtigkeit sorgt. Hört selbst. Viel Freude dabei. Hallo, liebe Maura. Ich freue mich mega doll, dass du heute in meinem Podcast Equality 365 bist und bin ganz, ganz doll gespannt auf unser Thema. Ich habe es gerade schon im Vorhinein gesagt, das konnten jetzt die HörerInnen nicht hören, aber ich habe gerade zu dir gesagt, ich weiß über das Thema Kaffee und alles, was so damit auch an Machtpositionen vielleicht zusammenhängt und so weiter, viel zu wenig und bin ganz gespannt, was du heute mit uns teilen wirst. Ich habe es jetzt schon ganz kurz eingeläutet, worum es geht. Darauf gehen wir gleich noch näher ein, aber ich würde dich jetzt erstmal bitten, dass du mir sagst, wie es dir geht, ob du gut hier in dieses Gespräch gefunden hast und dann kannst du dich natürlich auch gerne einmal vorstellen.
Ja, sehr gerne. Also erstmal hallo Isabel, danke schön, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich sehr. Ich bin gut hier reingekommen. Es ist tatsächlich das erste Mal, dass ich das so in virtueller Form erleben darf mit dem Recording eines Podcasts. Also ist für mich eine Premiere heute.
Schön.
Genau, und ich freue mich, dass wir das gemeinsam machen können. Ansonsten, wie geht's mir heute? Mir geht's eigentlich gut. Nicht eigentlich, auch uneigentlich. So ein schöner Start in die Woche, jetzt mit dir. Und kurz zu mir, genau. Ich heiße Maura Oerding. Ich bin Geschäftsführerin der Kaffeekooperative. Und ich werde heute so ein bisschen was erzählen von der Geschichte, wie Kaffee eigentlich entsteht, wie es in unserer Tasse landet, wie viel Kaffee so getrunken wird und was das Ganze dahinter so ist. Also was es bedeutet, dass Kaffee hergestellt wird und hier bei uns dann im Supermarkt landet.
Ja, sehr spannend.
Zu mir.
Sehr, sehr spannend. Maura, du hast es jetzt gerade schon erwähnt, du bist seit erst 3 Monaten, glaube ich, Geschäftsführerin bei der Kaffee-Coop GmbH, ne?
Genau.
Welche persönlichen Überzeugungen oder auch Erfahrungen haben dich denn dazu bewegt, diese verantwortungsvolle Position zu übernehmen?
Ich habe tatsächlich ganz woanders gestartet. Es hat auch gar nichts mit Kaffee zu tun gehabt, so der Beginn meiner Karriere. Und zwar habe ich als Erfinderin gestartet damals und habe dann ziemlich viele Hürden erlebt als junger Mensch, der sich entschieden hat, diesen Weg zu gehen. Und habe dann eigentlich viele Leute gefunden, viele Frauen auch gefunden, die dann ähnliche Hürden in ihren Bereichen hatten. Und in diesem Prozess, als ich mich dann auch selbstständig gemacht habe damals, habe ich auch ein Frauennetzwerk gegründet, wo es halt darum geht, dass Frauen quasi mit ähnlichen Herausforderungen, ähnlichen Problemen zusammenkommen und anstatt, dass wir uns nur diesen Herausforderungen bewusst sind und zusammentun, um halt auch Lösungen dafür zu finden. Und dann bin ich schnell zu den Themen gekommen, Frauen in der Wirtschaft, was denn auch die verschiedenen Hürden im Leben so einer Unternehmerin machen, im Leben einer Erfinderin machen und wie man zusammenkommen kann, um neue Lösungen zu finden, um selbst anzupacken und selbst was voranzutreiben. Und über die Themen bin ich auch irgendwann mit der Kaffeekooperative in Verbindung gekommen. Und der Gedanke hinter der Kaffeekooperative ist ja Female Empowerment. Also es ist dafür zu sorgen, dass die soziale Gerechtigkeit gerade in diesem sehr männerdominierten Sektor und auch in einem noch sehr kolonial geprägten Sektor vorangetrieben wird mit neuen Lösungen. Deswegen waren da von Anfang an schon ziemlich viele Punkte, die sich überschnitten haben. Und es ist einfach eine Arbeit, die ich halt sehr gerne mache, weil man sieht, dass da Menschen sind am Ende des Tages und dass da Leben sind, die davon betroffen werden. Und dass, wenn sich 1, 2, 3, 4, 5 Köpfe zusammenstecken, da wahnsinnig tolle Lösungen bei rumkommen können. Und genau, deswegen hat es mich auch gleich so angesprochen und berührt. Und ich dachte, hey, wir können da zusammen was bewirken. Lasst uns das doch machen.
Ja, das klingt fabelhaft. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich gerade total doll mit ganz vielen Wörtern, die du benutzt hast, identifizieren können. Lösung finden, Female Empowerment, Zusammenschluss, Chancengerechtigkeit steckt da ja auch mit drin.
Ja.
Dann Kolonialismus, also auch da wieder den Vergleich oder nicht den Vergleich, sondern eher den Kontext zur rassistischen Sozialisation, die wir alle in Deutschland durchlebt haben. Ich bin aber tatsächlich noch in einem Wort hängen geblieben, was du ganz am Anfang genannt hast, nämlich Erfinderin. Magst du da mal was zu sagen? Das finde ich ja
ultra krass. Ich muss irgendwie direkt an Daniel Düsentrieb denken oder so. Kennst du das so? Was heißt das, Erfinderin zu sein? Also was genau hast du gemacht?
Genau, also wenn man etwas erfindet oder wenn man Erfinder ist, Erfinderin ist, dann hat man etwas, was neu und erfinderisch ist, quasi sich ausgedacht und irgendwo festgehalten und im Idealfall auch in einem Patent angemeldet. Mhm. Und tatsächlich gibt es hier in Deutschland aktuell, oder vielleicht machen wir ein Ratespiel draus, was denkst du, wie viele alle Erfinder weiblich sind, also wie viele Erfinderinnen? Wow.
Ja, du, also ganz, ganz wenig auf jeden Fall nur. Du hast es gerade gemerkt, ich habe direkt gesagt, Daniel Düsentrieb ist, ist eine fiktive Person, aber ist ein Mann im Prinzip. Kopf, ja. Ne, genau. Oh Gott, wie viel Prozent?
Vielleicht kann ich dir so ein bisschen zum Runterbrechen helfen. Also wenn man so sagt, so Führungskräfte, Frauen, sagen wir, sind wir ungefähr bei 28% in Deutschland.
Genau.
Gründerinnen jetzt so aktuell, gerade in der Startup-Szene, so 18%. Genau.
Dann sind und Erfinder, dann, irgendwas zwischen 5 und 10%. 5%?
Richtig gut geraten. 7%.
Ja, krass. Ja, 7%. Wow. Das ist echt krass.
Genau, und wir sind tatsächlich so in den führenden wirtschaftlich starken Ländern relativ behind an dem Punkt auch. Die USA zum Beispiel hat da, also jetzt nicht viel mehr, aber so schon 12%, 13%, also fast das Doppelte. Immer noch zu wenig, aber genau deswegen liegt mir natürlich dieses Thema auch am Herzen.
Ja, Wahnsinn. Spannend. Und magst du mal erzählen, was du da genau gemacht hast? Oder ist es,
Ja, kann ich gerne, natürlich. Genau, ich habe damals eine Flasche entwickelt für Menschen mit Schluckbeschwerden. Tatsächlich gibt es in Deutschland ganz viele Leute, die davon betroffen sind. Wenn wir quasi auf die Welt kommen und gestillt werden, dann achten die Eltern noch drauf, dass der Kopf so in einem geraden Winkel ist, so 90-Grad-Winkel. Das ist so das Richtige, das gesunde Trinken. Aber sobald wir erwachsen sind, legen wir halt ganz oft so den Kopf in den Nacken, wenn wir trinken. Wenn wir reden, würden wir das jetzt auch nicht machen, ne? Wenn wir jetzt miteinander reden, das ist halt einfach eine unnatürliche Position. Genau, wenn man gähnt zum Beispiel und diese Position hat, dann verursacht das auch Schmerzen, weil das halt nicht gesund ist. Und genau, aber es gab halt kein Gefäß, wo man nicht jetzt zusätzlich was gebraucht hat, wie so ein Strohhalm zum Beispiel, das bis zum letzten Schluck dieses richtige, gesunde Trinken ermöglicht hat. Mhm. Genau, deswegen habe ich eine Flasche entwickelt mit so einer Dreh-Schwenk-Funktion, die man dann auch wieder zurückschwenken kann, um sie normal einfach in die Tasche einzustecken. Und dabei aber mit 90-Grad-Winkel geraden Kopf trinken kann.
Das ist ja spannend.
Der Anfang.
Genau. Mega.
Kann ich dir gerne auch mal bei Gelegenheit ganz in Ruhe alles zeigen, wie das aussieht. Voll. Und genau.
Und schick mir gerne dazu mal, wenn du sowas hast, also wenn du eine Website dazu hast oder so, man das tatsächlich auch immer noch kaufen kann, das Produkt, schick mir das gerne, dann kann ich das auch in die Shownotes geben, weil ich kann mir schon vorstellen, dass es Leute gibt, die das jetzt super interessant finden und sich das gerne mal angucken wollen.
Cool, ja? kann ich dir gerne was schicken, genau. Ich tatsächlich produziere nicht selbst, das ist dann auch nochmal eine ganz andere Welt, die man auch lernen muss als Erfinder. Da geht es dann halt an die Patentverwertungsgesellschaften, wo es halt auch um Lizenzen geht und so weiter und so fort. Und genau, so ein Thema für sich.
Sehr stark, spannend. Also vielen Dank für den Einblick. Das ist echt total, ich finde es super inspirierend. Und genau, wir waren bei der Kaffeekoop. Also du bist ja jetzt seit 3 Monaten Geschäftsführerin. Genau, du hast gerade ein bisschen was dazu gesagt. Und ich habe mich gefragt, unabhängig davon, dass du dich davon überzeugen lassen hast, in dieser sehr verantwortungsvollen Position eben auch agieren zu wollen, was hat dich denn bis dato am meisten überrascht, positiv sowie negativ?
Positiv sowie negativ. Also positiv, ganz klar, ich fange mal damit an. Das möchte ich auch gerne ein bisschen mehr ausschmücken als das Negative, weil das ist auch so das, was mich vorantreibt. Ich habe jetzt, desto mehr ich mich damit beschäftige, desto länger ich dabei bin und desto mehr Geschichten ich auch gehört habe von den Bäuerinnen selbst, mitbekommen, dass durch dieses Handelsmodell, ich sage übrigens Bäuerinnen, weil es tatsächlich Kaffee ganz aus Frauenhand ist, das ist jetzt kein Versprecher. Und das Schöne, Positive, was daraus entstanden ist, dass in Ruanda vor Ort, wo der Kaffee herkommt, hat sich so ein schöner Trend entwickelt. Und zwar wurde gesehen, hey, mit Frauenkaffee lässt sich jetzt inzwischen gut Geld verdienen. dann lass uns doch, sagt der Onkel oder der Vater oder der Bruder, lass uns doch unserer Nichte, Tochter, Schwester, was auch immer, einen Teil unseres Land geben, damit sie ihre eigenen Pflanzen anbauen kann, ihren eigenen Kaffee anbauen kann und dann mit diesem Kaffee deutlich mehr Geld verdienen kann. Und dass halt mehr Frauen sich jetzt selbstständige, eigenständige Unternehmerinnen durch Kaffee nennen können und da sie dadurch so in so eine finanzielle Unabhängigkeit kommen können. Das ist so eins der großen, schönen Sachen, die ich halt sehe. Ich kann mich hier in Deutschland vor meinen Rechner setzen und dann viele kleine und große Dinge machen. Und am anderen Ende der Welt kommt tatsächlich was an. Und es gibt ganz viele Unterstützer und Unterstützerinnen hier in Deutschland, die diesen Mehrwert gesehen haben oder diese Wichtigkeit gesehen haben, durch wichtige Konsumentscheidungen was bewirken zu können. Genau, das ist so das große Positive, was ich sehe, dass man am Ende des Tages, weil wenn man am Rechner sitzt, dann siehst du ja nicht, dass du am Ende des Tages irgendwie einen Raum gemalert hast oder einen Tisch gebaut hast oder einen Stuhl. Aber das sind dann so die Geschichten, wo du siehst, hey, da verändert sich was und es bringt was. Und jede weitere Unterstützerin, jeder weitere Unterstützer bewirkt was am Ende der Welt, weil wir halt einfach so verbunden sind heutzutage, so vernetzt als globalisierte Welt.
Ja.
Genau. Ja. Soweit zum Positiven. So das, was mich vielleicht so ein bisschen überrascht hat oder so negativ überrascht hat, war, dass man so viel gehört hat von regionalen Röstereien, was natürlich erstmal super klingt und ich für mich als Konsumentin war das auch immer eine ganz tolle Sache. Es ist jetzt auch keine schlechte Sache, nur das Bewusstsein, dass Kaffee ja nicht in Brandenburg oder irgendwo im Dorf nebenan angebaut wird, dass es nicht dort herkommt, das ist so das, was mich überrascht hat, dass wir gar nicht versuchen weiterzudenken, okay, das ist eine lokale Rösterei, aber wo kommt der Kaffee denn her? Das ist ja kein lokaler Kaffee. Und letzten Endes bedeutet das, beim Handelsmodell hat sich ja nichts geändert. Und wenn die Frauen selbst oder die Bauern und Bäuerinnen selbst das Rösten in der Hand haben, dann wird deutlich mehr Wertschöpfung im Land hergestellt. Das heißt, der größere Teil des Geldes bleibt halt noch da. Und das ist so das Wichtige, weil man kann natürlich sagen, wir nehmen die Röstung in der Hand, schaffen dadurch Arbeitsstellen. Oder man kann sagen, die Bauern und Bäuerinnen dürfen das mit ihrem eigenen Produkt selber machen. Und wir bekommen dann hier ein Produkt, das für uns als Kaffeehändler teurer ist, für den Konsumenten nicht deutlich teurer ist, aber wir haben dafür halt mehr Wertschöpfung im Herstellungsland geschaffen.
Mhm.
Genau, und dieses Bewusstsein dafür, dass man halt ab dem Moment aufhört zu denken, wo der Kaffee im Regal steht. Aber Kaffee kommt ja nicht aus dem Supermarkt oder aus der Rösterei, sondern genau dieses Bewusstsein dafür zu sorgen, dass die Leute wissen, wo kommt Kaffee denn eigentlich her? Wer sind die Menschen, die unser Kaffee machen?
Ich finde das ganz spannend, weil dieses Bewusstsein, ich beschäftige mich in meiner Arbeit sehr, sehr viel mit Bewusstsein und versuche das auch immer wieder in all meinen Gesprächen mit Menschen oder Keynotes, Impulsgesprächen, Workshops etc. Aufzugreifen, dass wir alle ja einen Unterschied machen können, indem wir uns bewusst werden, wie wir handeln, wie wir sprechen, ne? Was wir jeden Tag tun und machen. Und da gehört eben auch dazu, keine Ahnung, welchen Kaffee wir wo kaufen oder auch ein noch plakativeres Beispiel vielleicht, ob wir mit dem Tesla fahren müssen und damit Elon Musk unterstützen wollen oder eben nicht. So, ne? Nee, das ist genauso plakativ ist es. Und ich finde es ganz spannend, was du sagst. Und ich finde auch, wo du hin möchtest, nämlich, dass du sagst, hey, die Wertschöpfung, es ist wichtig, dass die Wertschöpfung im Land bleibt. Und damit wäre es wichtiger, dass die Röstung selbst übernehmen können. Für uns, das vielleicht minimal teurer wird, das Produkt, aber trotzdem dort im Land eine größere Wertschöpfung ist und die damit ja quasi auch nicht von uns als Europa abhängig sind. Ne?
Genau, ja.
Magst du vielleicht mal so noch einen Schritt zurückgehen? Weil wir sind jetzt schon ziemlich weit rein und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere jetzt vielleicht noch denkt, so okay, aber ich habe noch nicht so richtig verstanden, was macht denn die Kaffeekorb eigentlich? Also magst du vielleicht mal das Prinzip eurer Arbeit beschreiben? Wie genau arbeitet ihr mit den BäuerInnen oder Bäuerinnen, genau, es sind ja nur Bäuerinnen zusammen? Und wie kommt ihr auf die, bist du beispielsweise auch in persönlichen Kontakten mit denen? Hast du die schon mal getroffen? Wie genau funktioniert das alles?
Ja. Sehr gerne. Also genau, jetzt erstmal ein paar Schritte zurück. Kaffeekooperative, wer sind wir überhaupt? Was machen wir? Wie sind wir entstanden? Also wir sind ein deutsch-ruandisches Social Business und das ganz Besondere bei uns ist, dass auch unser Gründungsteam teilweise in Deutschland ist und teilweise in Uganda sitzt. Das heißt, Xaver ist derjenige unserer Gründer, der hier in Berlin sitzt und Ellen ist so quasi unser Mann vor Ort, sitzt halt ganz nah immer in Zusammenarbeit mit den Kooperativen und ist dann zwischen Uganda und Ruanda oft unterwegs. Und das ist so die eine Besonderheit, dass wir nicht mit unserem deutschen Blick auf die kooperativen Zusammenarbeit gucken, sondern wir dadurch, dass Ellen vor Ort ist, wir diese Zusammenarbeit auf Augenhöhe nochmal mit einem ganz anderen Blickwinkel angehen können. Mhm. Und jeder sieht natürlich alles immer aus seiner eigenen Perspektive. Was wir aber nicht möchten, ist, dass eine Zusammenarbeit wird, die jetzt nicht auf Augenhöhe ist. Dass wir jetzt als Deutsche kommen und sagen, wie es jetzt funktionieren soll, sondern dass es halt eine Zusammenarbeit ist, die wirklich, wo man zusammenkommt auf Augenhöhe, wo man sagen kann, hey, von unserer Seite, das ist das, was nötig ist, das ist das, was die Herausforderungen sind, so müssen wir das angehen. Und von der anderen Seite trifft man sich dann quasi in der Mitte und lernt voneinander, miteinander, wächst zusammen. Und das ist so das eine, die eine Besonderheit. Und um die andere Besonderheit zu erklären, fange ich mal so ein bisschen an, wie Kaffee klassisch gewonnen wird, um den Kontrast aufzuzeigen. Mhm. Und zwar ist es im Kaffeehandel normalerweise so, es gibt Menschen, die in Kaffeeanbaugebieten den Kaffee halt anbauen. Kaffee an sich ist tatsächlich auch ein Kolonialprodukt. Das ist keine einheimische Pflanze. Und diese Frauen, mit denen wir zusammenarbeiten, bauen den Kaffee an. Die pflücken dann in der Erntezeit. Die Ernte ist übrigens nur einmal im Jahr. Das heißt, wie so eine kleine Eisdiele müssen die Frauen sich dann für den Rest des Jahres über die Runden halten. Wie wir das im Zusammenhang mit unserer Partnerkooperative machen, erzähle ich gerne später nochmal.
Gerne.
Genau, nach der Ernte wird das Ganze gepflückt. Und dann wird das Ganze veredelt, geröstet, verpackt und dann kommt halt die Marke rauf. Und die Marke gehört halt auch den Bäuerinnen. Mhm. Und bei der Röstung ist es so, dass das früher auch in Ruanda gemacht wurde, bis das Ganze zu groß wurde für die kleine ruandische Rösterei und die Frauen sich quasi auf die Suche machen mussten. Hey, wer kann jetzt unser Kaffee so rösten, wie wir das gerne haben möchten, nach unseren Vorstellungen, nach unseren Standards? Und sind dann fündig geworden bei einer Rösterei in Kaltenkirchen. Das ist bei Hamburg. Mhm. Und viele fragen sich dann an der Stelle, ja, aber wie gut ist es denn, wenn der Kaffee jetzt hier in Deutschland geröstet wird? Und an der Stelle, das Wichtige ist tatsächlich, dass die Frauen das selbst in der Hand haben, dass die Frauen sich entscheiden können, mit wem können wir zusammenarbeiten. Mhm. In diesem Fall ist es eine Rösterei, die von einer Frau betrieben wird, was auch relativ selten ist, weil der Kaffeesektor, wie gesagt, sehr männerdominiert ist. Und die Zusammenarbeit läuft wahnsinnig gut, auch sehr flexibel. Auch kleinere Batches können mal geröstet werden, wenn von den Frauen zum Beispiel ein besonderer Kaffee noch übrig ist. Genau deswegen dieser schöne Teil der Zusammenarbeit hier in Deutschland. Und dann haben die Frauen natürlich auch noch die Preisgestaltung in der Hand. Dadurch, dass es ihre eigene Marke ist, dass es ihr eigener Produkt ist, dass sie angeben können, wo das Ganze geröstet wird. Und wir sind dann quasi der verlängerte Handelsarm. Wir sind diejenigen, die dafür sorgen, dass diese Frauen eine direkte Anbindung haben und eine direkte Marktpartizipation. Das gewährleisten wir dann. Und da kommt dann unsere Arbeit ins Spiel. Mhm. Und die Frauen sichern auch die Qualität. Das heißt, sie haben eine Kapperin vor Ort. Das ist eine Frau, die nichts anderes macht, als die Qualität vom Kaffee zu überprüfen. Also von jeder Charge Kaffee macht sie ein Cupping, so nennt sich die Verkostung, und kappt dann den Kaffee.
Mhm, sehr spannend.
Genau, und traditionell im Handelsmodell ist es halt so, dass der Kaffee als Rohbohne gekauft wird. Das heißt, man hat halt den Kaffee im billigsten Zustand als Großkonzern gekauft und verkauft es dann fürs 10- oder 20-fache weiter. Das ist so der große Unterschied. Die Bauern und Bäuerinnen sind dann relativ schnell raus aus dem Spiel und haben dann halt natürlich entsprechend auch weniger Wertschöpfung, weniger Geld am Ende des Tages.
Mhm. Und ist denn das Ziel jetzt im Prinzip, dass man, oder ganz kurz noch zu der Kaffeemarke, die die Bäuerinnen haben. Ja. Du sprichst auch, glaube ich, von 2000 unterschiedlichen Frauen, ne? 2000 Bäuerinnen, die diesen genau. Kaffee und die Marke nennt sich Angelique's Finest, oder?
Genau, genau.
Okay, damit wir ja. das einmal zusammenbringen. Und das heißt, das Ziel wäre eigentlich, dass man jetzt nicht mehr in Kaltenkirchen röstet, sondern dass man wieder in der Heimat röstet und dann einfach nur den fertigen Kaffee nach Europa und in die ganze Welt trägt und dann dort verkauft.
Der Ort der Röstung ist tatsächlich gar nicht so entscheidend. Entscheidend ist, dass die Frauen es einfach selbst in der Hand haben und die Preise dadurch auch selbst bestimmen können. Das heißt, es ist überhaupt nicht schlimm, dass der Kaffee hier in Deutschland produziert wird. Es ist besser, dass der Kaffee von den Frauen, also die Rösterei arbeitet quasi für die Frauen. Es ist besser, dass es so rum ist, als dass jetzt ein Großkonzern sagt, wir rösten im Heimatland, bekommen aber trotzdem viel mehr Geld, schaffen zwar Verstehen. Ganz viele kleine, zerstreute mehr also Jobs, aber das ist dann quasi trotzdem Leute, die halt für Kleinstlöhne arbeiten.
Ja,
das heißt, wir bündeln das lieber, dass die Frauen ihre eigenen Löhne so setzen können, dass sie quasi auch in die Qualität ihrer Pflanzen investieren können, ihre Familien ernähren können, finanziell unabhängig sein können, ihre Kinder zur Schule schicken können. Genau, das ist quasi das Entscheidende. Das ist auch so ein bisschen so ein Mythos, dass man sagt, hey, ein Kaffee ist nur gut, wenn er im Ursprungsland auch geröstet wird. Genau, wenn es eine Rösterei gäbe, die genau zu ähnlichen Konditionen und Preisen den Frauen das vor Ort in Ruanda rösten könnte oder in einem Nachbarland, dann würden die Frauen das auch sofort machen. Das ist jetzt auch nicht in Stein gemeißelt, dass es diese Rösterei sein muss. Das ist aber gerade die Rösterei, die den Frauen die besten Konditionen bieten kann, die alles nach ihrem Gusto anwenden kann und die dafür sorgen kann, dass die Margen der Frauen auch noch entsprechend hoch sind.
Ja, spannend. Ich finde das total interessant, was du da erzählst, ne? Weil in unserem Land hier in Deutschland, in diesem ach so wohlhabenden Industriestaat, sprechen wir davon, endlich mal Gleichstellung zu erreichen. Und in Ruanda sorgen die Männer sogar dafür, dass die Frauen einen Job bekommen und einen Teil vom Land abbekommen, damit sie unabhängig sein können und ihr eigenes Geld verdienen. Also ich finde es schon sehr beachtlich, was du da erzählst. Da sollten wir uns mal eine Scheibe von abschneiden.
Ja, total. Ist natürlich auch nicht überall so.
Nein, natürlich nicht.
Aber es ist eine schöne Bewegung, die da gerade passiert, ja.
Ja, es ist wunderbar. Magst du mal eine Geschichte teilen mit uns von einer der Bäuerinnen vielleicht, die du so am prägnantesten findest, die irgendwie auch vielleicht so die Bedeutung eurer Arbeit so ein Stück weit verdeutlicht?
Mhm. Ja, dazu kann ich gerne eine kurze Anekdote und eine Geschichte erzählen. Und zwar die Chefin unserer Kooperative vor Ort, das ist die Angelique. Sie ist auch die Namensgeberin unserer Marke, wie man hört. Und sie war damals die erste Frau, die die CEO einer Kooperative in Ruanda, also einer Kaffeekooperative in Ruanda wurde. Okay. Und sie ist tatsächlich auch in Ruanda und ist vor Ort und hat mir eine Geschichte erzählt von Bäuerinnen, die so spaßhaft gesagt haben, ja Angelique, wenn das so weitergeht, dann brauchen wir dich und die Kooperative ja bald gar nicht mehr, weil wir sind jetzt reiche Frauen, wir haben Geld auf dem Konto und uns geht's gut. Mhm. Und da dachte ich auch, also es ist natürlich total schön zu hören, wenn diese Frauen sagen, wir sind jetzt reiche Frauen, dann ist es trotzdem natürlich anders im Vergleich zu uns hier in Deutschland, die einen anderen Blick auf Wohlstand haben. Ja. Aber es ist halt schön zu sehen, dass die Frauen sagen können, hey, wir haben ein Konto, wir haben Geld auf dem Konto, wir können uns mit diesem Geld auch noch leisten, in andere Side-Businesses zu investieren und zum Beispiel Handwerk zu betreiben, um auch im Rest der Saison, neben der Saison, Geldeinnahmen zu haben, um unsere Kinder weiterhin zur Schule zu schicken. Genau, das ist so ein schönes schöne Anekdote, die Frauen so spielerisch sagen.
Ja.
Und genau, und eine Geschichte ist, wir haben so ein ganz tolles Buch. Ich kann es dir ja mal kurz hochhalten. Das werden die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt nicht sehen, aber das kannst du gerne auch verlinken. Das heißt Strong Women Behind a Strong Coffee. Und da sind richtig viele tolle Porträtbilder drin. Ich mache jetzt einfach mal wahllos eins auf.
Wow,
und da werden verschiedene Geschichten der Bäuerinnen erzählt.
Oh, wie schön.
Und eine meiner Lieblingsgeschichten ist die Geschichte von Philomen. Mhm. Und ich kann ja auch mal die Seite raussuchen. Die habe ich hier schon vormarkiert für die, die es gerne nachlesen möchten.
Ach, wie schön, ja.
Und zwar ist es die Seite 49. Mhm. Und sie erzählt so von ihren Anfängen, als sie davon gehört hat. Sie wusste vorher nicht, hey, es gibt sowas, eine Kooperative, die hat so ganz festgelegte Tage, wo nur Frauen ihren Kaffee hinbringen, wo nur Frauenkaffee gewaschen wird. Also das ist so die erste Station nach dem Pflücken und Trocknen. Gibt so eine Coffee Washing Station, wo der Kaffee getrocknet wird und so der erste Prozess beginnt vor der Röstung. Und da gibt es so gesetzte Tage, wo nur Frauen ihren Kaffee hinbringen. Und sie hat dann halt davon gehört, dass die Frauen zusammenkommen, dass die Frauen auch regelmäßige Meetings abhalten, dass es dann auch Schulungen gibt, wie kann ich die Produktivität meiner Plantage erhöhen, wie kann ich in die Nachhaltigkeit meiner Plantage investieren, Biodiversität erhöhen und so weiter und so fort. Und sie hat gesagt, vorher war ich ein super schüchterner Mensch. Dann bin ich auf diese Frauengruppe gestoßen, habe angefangen, mein eigenes Geld zu machen, habe angefangen zu verstehen, wie ich mit meinem Geld wirtschafte, was ich damit machen kann, wie ich mein Anbau, meine Arbeit besser machen kann. Und heute stehe ich super gerne während der Saison von früh bis spät auf meiner Plantage, weiß genau, was zu tun ist, habe ein wahnsinniges Selbstbewusstsein dadurch gewonnen und hätte nie gewusst, dass ich so einen wertvollen Beitrag für meine Gemeinde haben kann und auch andere Frauen stärken kann. Und das ist so eine Geschichte, die berührt mich immer wieder und ist so einer meiner Lieblingsgeschichten auch. Also
total schön,
die zu lesen.
Ich finde das, das Buch sieht auch unglaublich ansprechend aus. Ich habe das tatsächlich, glaube ich, auch auf eurer Webseite schon gesehen, wenn ich mich nicht irre. Zumindest das Bild, was vorne auf dem Cover ist, ne?
Ja.
Ich muss mir das nochmal angucken, weil mich interessiert das total. Was ich vor allem auch daran so unglaublich spannend finde, ist, dass da dieser Kreislauf wieder ganz deutlich wird, ne? Weil du sagtest gerade, also es ist ja nicht nur so, dass du als Frau in dem Land plötzlich mehr Selbstbewusstsein dadurch gewinnst, weil du plötzlich auch mehr Geld hast und weil du dir mehr leisten kannst und weil du unabhängiger bist und mehr Möglichkeiten hast, sondern auch dazu bist du auch gefühlt, also kann ich mir vorstellen, dass man da auch das Gefühl hat, einen viel größeren Mehrwert in die Gesellschaft und in seine Familie zu geben, weil du, wie du sagst, die Kinder oder Neffen nicht zur Schule geben kannst.
Ja.
Weißt du, also du und plötzlich fängt ein ganz anderer Lebensstandard an. Du gehörst plötzlich in eine ganz andere Schicht, wenn man so möchte, ne?
Ja.
Und ich finde das echt, ich finde das krass und das sind so Kreisläufe, die wir uns hier eben in dem Industriestaat gar keine Gedanken machen, weil für uns ist alles irgendwie so normal, aber es ist eben nicht normal auf vielen Orten dieser Welt und ehrlicherweise ja selbst in Deutschland teilweise nicht mehr wirklich. Die Armut hier wird ja auch immer größer. Und deswegen finde ich das total spannend, dass man sich mit solchen Geschichten und mit solchen Themen auseinandersetzt und die versucht auch zu verstehen, weil das ist eben nicht nur einfach, ich habe jetzt Geld auf dem Konto, sondern nein, ich gewinne an Selbstbewusstsein dazu, ich bin unabhängiger, ich kann meiner Familie mehr leisten, damit bewege ich mich auf einer anderen Ebene auf einmal und so weiter. Also es hat einen Kreis, das tritt so ein Domino-Effekt los, der unglaublich positiv ist und der einfach wichtig für uns Menschen ist.
Ja, absolut. Und ich finde auch, das Schöne ist, du hast es ja eingangs auch erwähnt, es sind jetzt ungefähr, also über 2000 Frauen, die jetzt bei uns in der Kooperative sind. Wir haben ganz frisch auch eine weitere Kooperative aus Uganda dazu gewonnen. Das ist so die erste Süd-Süd-Kooperation, die wir jetzt eingegangen sind, die auch zeigt, wie schön die Zusammenarbeit zwischen afrikanischen Ländern unter sich ist. Das ist jetzt Ruanda und Uganda. Da haben wir einen Espresso-Blend, also eine Mischung aus Arabica und Robusta, jetzt rausgebracht. Und das Schöne dabei ist auch da zu sehen, dass die Kooperative wächst. Es kommen neue Frauen dazu, die sich untereinander auch schon organisiert haben als Gruppen. Und das Schöne ist halt da, das bekommen die Leute halt mit. Wenn da plötzlich 2000 Frauen, also der größere Teil ist natürlich aktuell in Ruanda, dann sich da regelmäßig treffen, zusammen singen, zusammen Alltagsartikel herstellen, die sie dann verkaufen und dann allen erzählen, ja, wir verkaufen unser Kaffee in Deutschland. Das ist halt sowas ganz Besonderes, was die Leute mitbekommen, was kleine Mädchen, junge Frauen auch mitbekommen, die halt sich dann denken können oder dann sehen können, hey, ja, die Nachbarin, die macht das. Es gibt auch eine Youth Coffee Association, dass Leuten plötzlich eine ganz andere Perspektive aufgezeigt wird
yeah.
und neue Möglichkeiten. dadurch, dass wir hier einfach Kaffee trinken. Und es klingt oft sehr komplex, aber es kann so einfach sein, Veränderung voranzutreiben. Ja. Und das ist so das, was ich schön finde. Es ist halt einfach. Es ist natürlich am Anfang erstmal schwer, so ein Handelsmodell komplett neu zu denken und aufzuziehen, aber jetzt ist es halt schon da. Und jetzt bewirkt es auch ganz viel. Und das ist so das Schöne, das Erfüllende auch für mich.
Ja, das glaube ich. Ja, es ist super sinnhaft, ne?
Ja, absolut. Absolut.
Ja. Zur Abwechslung eine kurze Info in eigener Sache. Hast du Lust, deine Leadership-Skills oder die deiner Führungskräfte aufs nächste Level zu bringen? In meiner brandneuen Online-Inclusive-Leadership-Masterclass dreht sich alles darum, wie du ein Umfeld schaffen kannst, in dem wirklich alle Stimmen gehört werden. Wir schauen uns gemeinsam an, wie Inklusion im Berufsalltag funktioniert und wie du ein Team aufbaust, das Vielfalt und Zugehörigkeit feiert und Innovation vorantreibt. Klingt spannend? Wenn du bereit bist, echten Impact zu machen, dann trag dich jetzt für die Warteliste ein. Klick einfach auf den Link in den Shownotes und sichere dir deine Plätze für deine Führungskräfte. Bald geht's los. Ich freue mich auf dich. Lass uns mal gerne auch mal in die Kehrseite gehen, ja, weil du hast es gerade schon so in etwa gesagt. Es gibt ja nun überwiegend große Konzerne, die ihre Machtpositionen über die Jahre hinweg etabliert haben und an denen man irgendwie nicht wirklich vorbeikommt und an denen man oft auch scheitert, gerade wenn man eben ein kleineres Unternehmen ist und auf bestimmte Gelder auch angewiesen ist. Welche Hürden habt ihr denn dort mit Angelique's Finest, also mit eurer Kaffeemarke oder auch mit eurem Unternehmen Kaffeekoop GmbH bisher erlebt, wenn es darum geht, eben auch bestimmte Marktanteile von diesen großen Konzernen vielleicht zurückzugewinnen oder einfach nur Teil sein zu dürfen?
Mhm. Also die große Hürde ist, das wird bei uns immer so sein, ich sehe es aber nicht als Hürde, es ist nur eine Hürde im Vergleich zu den Großkonzernen, ist halt unsere Marge. Also damit wir wettbewerbsfähig sind, müssen wir uns natürlich ganz andere Dinge einfallen lassen, müssen wir anders agieren, müssen wir deutlich mehr Leute ansprechen und mehr Unterstützer und Unterstützerinnen einfach finden als so ein Großkonzern, der eine Marge von 80% oder darüber hat. Und genau, das ist halt dem zu verdanken, sage ich es mal, jetzt nicht geschuldet, sondern dem zu verdanken, dass wir natürlich sagen möchten, hey, mehr als 50% bleibt halt im Ursprungsland und wir kriegen dann halt so den kleineren Teil in Deutschland. Das ist so gewollt. Ist natürlich aber auch erstmal eine Hürde, um seine eigene Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Wir möchten natürlich hiermit auch ein Handelsmodell schaffen, das in der Hinsicht nachhaltig ist, dass es nachhaltig für unsere Umwelt ist, nachhaltig für die Frauen ist, aber auch nachhaltig, wie nachhaltig dafür sorgen können, dass wir auch erfolgreich damit sein können, langfristig. Das ist so eine große Hürde, weil dieser Markt, so wie er jetzt aktuell ist, nicht darauf ausgelegt ist, das große Stichwort Direkthandel zu betreiben. Es gibt halt immer Mittelsmenschen, Mittelspersonen, die dann einen großen Teil abzwacken. Und wir handeln halt direkt. Das heißt, es gibt keine Mittelspersonen. Und dafür sind die Strukturen so nicht gemacht. Und es ist ein neuer Ansatz. Es ist halt erstmal neu. Und dass die Leute das erfahren und wissen und auch diese ganze Narrative so erstmal zu erzählen und den Leuten klarzumachen, das bedeutet es, direkt zu handeln, das bedeutet es, wenn Großkonzerne im Spiel ist, das bedeutet, dass etwas, dass Kaffee halt nicht regional sein kann. Genau, das ist so eine unserer größeren Höhen, würde ich sagen.
Und ich bin zum Beispiel, ich liebe Kaffee, ich trinke sehr, sehr gerne Kaffee. Ich achte darauf, dass ich nicht zu viel Kaffee trinke. Und genau, und ich mich würde jetzt mal interessieren, weil vielleicht geht es ja anderen genauso, die gerade zuhören. Worauf muss ich denn achten, um euch einen Mehrwert zu bieten? Also worauf müsste ich jetzt achten, damit deine Kaffeebäuerinnen gut Geld verdienen und wirklich davon auch profitieren, dass sie den Kaffee anbauen und zum Beispiel hier in Europa verkaufen?
Also bei uns ist es ganz einfach, die Antwort, holt den Kaffee, probiert ihn aus, empfiehlt ihn weiter und im Allgemeinen versucht halt immer direkten Handel, also wirklich den direkten Handel zu unterstützen. Wenn ihr wisst, ihr esst gern Schokolade, trinkt gern Kaffee, dann schaut, welche Schokoladenmarke betreibt halt diesen diesen direkten Handel bei uns, wir betreiben direkten Handel, versucht einfach rauszufinden, weil für Konsumenten, ich weiß es selbst, es ist wahnsinnig schwer, da durchzublicken. Ja, voll. Ja. Deswegen dieser eine Stichwort direkter Handel, das ist schon so eine wahnsinnige Erleichterung. Und wenn du schon siehst, dass ein Unternehmen nicht ganz transparent durchblicken lässt, wo der Kaffee jetzt wirklich herkommt. Wenn es heißt, es ist regionaler Kaffee, dann weißt du schon, dass es kein direkter Handel ist. Also das sind so kleine Sachen, auf die man achten kann.
Ja.
Und ja, wenn wir brauchen einfach Leute, die davon überzeugt sind, Leute, die sagen, hey, ich trinke gern Kaffee und ich weiß, es kostet mich jetzt nicht wesentlich mehr. Und ich weiß, die Qualität ist auch sehr gut. Es ist ein wahnsinnig leckerer Kaffee. Vielleicht kurz zur Qualität, das ist auch eine Sache, die ich auch erst kürzlich gelernt habe. Kaffee hat so ein Punktebewertungssystem, nachdem man die Qualität quasi festlegt und das geht von 1 bis 100 und ab 80 Punkten gilt ein Kaffee zum Beispiel als Spezialitätenkaffee.
Wow.
Und unser Kaffee rankt so zwischen 82 und 85 Punkten. Das heißt, die Bohnen, die diese Frauen anbauen und in die sie auch regelmäßig in die Qualität investieren, ist halt Spezialitätenkaffee. Das heißt, wer gerne Kaffee trinkt und dabei halt was Gutes tut und nicht auf die Qualität verzichten möchte, weil das finde ich als Konsumentin auch super wichtig, dass ich jetzt nicht nur sage, hey, ich möchte mit meiner Konsumentscheidung was Gutes tun, sondern ich möchte halt auch gleichzeitig nicht verzichten möchten, verzichten müssen oder irgendwelche Dinge quasi außen vor lassen. Es soll halt trotzdem Genuss sein, es soll trotzdem ein schöner Moment sein und es soll richtig lecker schmecken.
Ja, voll, voll.
Und genau, darauf achten auch die Bäuerinnen natürlich, weil das ist dann eine Herzensangelegenheit. Dadurch, dass vom ersten Moment bis zum letzten Moment der Kaffee ihnen gehört und auch auf der Verpackung sieht man noch so ein schönes lächelndes Gesicht, das ist auch eine unserer Bäuerinnen, und der Name Angeliques Feines, mit dem sie sich identifizieren, das ist natürlich für sie nochmal so eine Motivation. Wir wollen auch, dass es den Leuten richtig gut schmeckt und dass die weiterhin unser Kaffee genießen können.
Wow, das klingt richtig toll. Jetzt würde ich gerne nochmal auf das Prinzip oder auch das Modell eures Unternehmens eingehen, ne? Weil euer Ziel ist ja, wie du eingangs gesagt hast, ihr wollt Eigenverantwortung und Unabhängigkeit der Frauen stärken dadurch, ne? Weil sie einfach die Möglichkeit haben, wirklich Geld zu verdienen und damit eben auch für ihre Familien zu sorgen. Wie unterstützt ihr denn beispielsweise auch gezielt die Bildung und Weiterbildung der BäuerInnen? Weil ich habe mich gerade gefragt, das Ziel muss ja auch sein, nicht nur, dass sie in dem Moment BäuerInnen sein können und den Kaffee ernten und auch verkaufen, sondern ja auch, dass sie langfristig daran irgendwie profitieren und unternehmerische Möglichkeiten beispielsweise angehen können, so, ne? Oder ihre Position einfach auch im Verlauf des globalen Handels irgendwie stärken. Wie sorgt ihr dafür? Macht ihr da irgendwas für die Frauen?
Mhm. Ja, und an diesem Punkt ist wieder richtig wichtig, so diese Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Wir sind hier in Deutschland einfach weiter weg vom Geschehen, was das Alltagsgeschehen angeht. Und wir könnten uns zum Beispiel sagen, ja, die Frauen brauchen jetzt gerade Englischunterricht. Ist vielleicht aber gerade nicht das Dringendste, was sie brauchen oder gar nicht das, was sie überhaupt brauchen. Und deshalb ist diese Zusammenarbeit mit unserer Kooperative vor Ort, Rochosco und Angeliques selbst, super wichtig. Ich habe mich zum Beispiel mit Angeliques hier in Berlin getroffen. Sie war jetzt letzten Monat da und da reden wir halt genau über diese Dinge. Und ganz wichtig ist es halt immer, wir sagen halt, die Bäuerinnen sind unsere Bosse. Ne? Wir arbeiten letzten Endes für sie. Deswegen müssen sie halt sagen, was brauchen wir, was sind die Herausforderungen, was funktioniert nicht, wo wollen wir uns verbessern, in welche Richtung wollen wir gehen. Und wir sind diejenigen, die das dann entweder also einfach umsetzen, die halt alles das, was dafür notwendig ist, halt auch von unserer Seite liefern und bringen und uns besprechen. Und halt diejenigen, die dann den Input von der deutschen Seite als Marktseite quasi mit reinbringen in die Konversation, dass wir genau ins Gespräch jede Seite einbringen, aber nicht diejenigen sind, die dann von der Ferne irgendwie ferngesteuert die Entscheidungen treffen, weil wir dazu einfach zu selten den Alltagsbusiness miterleben. Wir sind versuchen halt auch ab und zu mal da zu sein. Ich persönlich habe es noch nicht geschafft in den letzten 3 Monaten und werde aber auch vor Ort da sein und bin auch in Kontakt virtuell, dass wir genau wissen, wie können wir helfen. Dann organisieren sich die Frauen untereinander und holen auch das Wissen, was halt nötig ist, aus der Kooperative rein. Das heißt, ich weiß überhaupt nichts darüber, was ich jetzt machen müsste, wenn ich auf einer Kaffeeplantage sitze, damit am Ende eine gute Bohne rauskommt. Deswegen bin ich die falsche Person, die da sagt, hey, macht mal so und so.
Ja.
Und ich weiß dafür, wie man den deutschen Markt bedient und konzentriere mich dann auf diese Seite und weiß ganz genau, dass die Frauen da unten dann die Expertinnen sind, was die andere Seite betrifft. Und daran erinnern wir uns auch immer wieder, wenn es halt darum geht, die Zusammenarbeit, die Fortbildung. Und es funktioniert unglaublich gut. Auf dem Buch, von dem ich gerade auch erzählt habe, sieht man, wenn man sich auf der Webseite unser Cover, also das Buchcover anguckt, da steht eine ältere Frau davor und eine jüngere Frau dahinter, die so die Hände auf ihre Schultern legt. Und das soll repräsentativ so ein bisschen auf die Stütze achten. Das ist eine Mama und eine Tochter, zwei Bäuerinnen aus der Kooperative. Und die jüngere Generation, die steigt quasi jetzt auch gerade mit ein und stützt die ältere Generation, sorgt halt dafür, dass ihr Wissen eingebracht wird, so von den jungen Generationen, gerade auch was so neue Ideen angeht und so weiter. Und hilft aber auch die ältere Generation auf dem aufzubauen und das weiterzuführen, was quasi schon geschaffen wurde. Und das ist so auch ein Großteil des Bildungsauftrages, dass das Wissen, was gebraucht wird, reingebracht wird, aber angesagt, also von den Bäuerinnen selbst angesagt wird, was das ist.
Jetzt einen kritischen Gedanken, der ist mir gerade gekommen, weil ich mich ja eben auch hierzulande sehr viel mit so Arbeitsumgebungen oder Kulturen beschäftige. Ja. Man sagt ja hier ganz oft so, der Fisch stinkt am Kopf, ne? Und wenn man dem Spruch jetzt so folgen würde, könnte man ja sagen, ja gut, aber wenn jetzt Angelique beispielsweise die Chefin vor Ort ist und aber einige der Bäuerinnen vielleicht mit ihr irgendwie so ihre Thematik haben oder nicht so ganz klarkommen, dann kann das ja sein, dass Angelique vielleicht auch euch Sachen kommuniziert, die für die Bäuerin gar nicht so wirklich zielführend sind. Ne? Gibt es da dann irgendwie so eine Qualitätsinstanz oder irgendjemand, der nochmal so einen Double-Check macht?
Super guter Punkt, total gut. Wir haben immer zwei junge Frauen vor Ort. Jedes Jahr sind das, also dieses Jahr waren es Janne und Helena, die dann 3 Monate vor Ort in Ruanda sind und danach nochmal 3 Monate hier in Deutschland. Und die vermitteln einfach komplett vom ersten Augenblick, als sie angekommen sind, durchlaufen auch die verschiedenen Stationen des Kaffees in den Kooperativen und arbeiten dann vor Ort in der Kooperative. Das heißt, sie lernen halt, wie sieht das aus, so ein Cupping-Prozess. Die haben auch so viel mehr, als ich schon gesehen und erlebt in der Zeit vor Ort. die wissen dann auch so, wie ist denn eigentlich der Weg, so ne, von der Unterkunft bis zur Kaffeeplantage oder zur Coffee Washing Station oder zur Kooperative selbst. Wie sehen die Computerräume aus? Wie sehen die Büros aus? Wer ist jeden Tag unterwegs? Wer ist unser Ansprechpartner? Wer ist der Ansprechpartner der Bäuerinnen? Sind dann auch vor Ort auf den Plantagen, reden mit den Bäuerinnen. Wie sieht so ein Tag aus? Wie sehen die Transportwege aus? Wie sieht es aus, wenn die Frauen sich zusammensetzen und ihre Board-Meetings abhalten, wer ist dabei? Sie haben mir zum Beispiel auch erzählt, dass regelmäßig kamen die Frauen zusammen und ab und zu wird auch mal gebetet, weil die sehr gläubig sind, ab und zu wird zusammen gesungen und genau, was sind so die die Themen, die an der Tagesordnung sind und was wird umgesetzt? Wie ist die aktuelle Situation und so. Und das sind halt so ganz tolle Einblicke, von denen wir hier dann auch wahnsinnig viel lernen können. Ganz schön ist natürlich, dass da ganz nebenbei auch noch schöne Bilder entstehen und schöne Geschichten übermittelt werden, dass wir die Leute einfach besser kennenlernen können, ohne dass wir jeden Tag da sind. Und genau, und damit diese Kommunikation da ist, machen wir das jedes Jahr für 3 Monate, haben wir dann Augen und Ohren unten, durch die wir ganz viel lernen können, ganz viel mitnehmen können und die Kommunikation einfach nochmal intensivieren können in dem Zeitraum.
Ja, sehr, sehr spannend. Das klingt echt fabelhaft. Also so sollte es ja auch hier eigentlich sein, ne? Dass man immer irgendwie noch so eine Instanz hat, die das alles dann noch gleichzeitig prüft oder auch einfach nochmal den Austausch auf einer anderen Ebene eingeht. Super stark.
Und das Schöne ist, die beiden, die sind einfach so wahnsinnig unvoreingenommen auch angegangen. Ja. Weißt? Das sind zwei super dynamische junge Leute, die einfach auch viel lernen möchten und uns dann auch viel zu erzählen haben, wodurch wir natürlich auch immer weiter lernen können.
Ja, das glaube ich. Lass uns mal über die Klimakrise reden, weil die hat ja gerade auch die Landwirtschaft oder beziehungsweise den globalen Süden ganz grundsätzlich stark getroffen oder trifft sie auch in Zukunft weiterhin stark. Wie geht ihr damit um? Wie sichert ihr die Erträge der Bäuerinnen, wenn es um Klimakrise geht?
Ja, das ist ein richtig aktuelles Thema. Und ja, wie hier in Deutschland, die meisten von uns müssen nicht selber anbauen oder können auch nicht selber anbauen in unseren Wohnungen und verpassen dann so ein bisschen, was das bedeutet. Und vor Ort, die Frauen, die dann auf dem Feld stehen, die sehen tatsächlich dann die Einflüsse, die Auswirkungen des Klimawandels von Jahr zu Jahr in ihren Ernten. Und das ist zum Beispiel auch so ein Problem, wo wir uns zusammensetzen und dann schauen von allen Seiten, was kann man machen? Was bedeutet das jetzt? Wie wirkt sich das auf die Ernte aus, auf die Produkte, auf die Qualität, auf die Leben der Bäuerinnen und ihrer Familien? Und was dann da so eine große Sache ist, dass wir natürlich immer lösungsorientiert versuchen zu denken. Lösungsorientiert nicht auf Deutschland gesehen, wie machen wir es natürlich auch in unsere Kundenrichtung, aber jetzt erstmal im Land vor Ort, wo das Problem akut ist. Und da haben wir die Initiative Schattenbaum-Projekt quasi ins Leben gerufen. Gemeinsam, dass wir quasi eine neue Marke entstehen lassen oder ein neues Produkt, das heißt der Klimakaffee. Und mit jedem Klimakaffee, mit jeder Packung, die man kauft, wird dann ein Schattenbaum quasi gespendet oder finanziert. Und diese Schattenbäume sind halt Bäume, die halt, weil wie gesagt, Kaffee ist keine einheimische Pflanze, leidet also unter den Auswirkungen der Klimakrise noch mehr, weil die nicht jahrhundertelang oder tausendelang, wie lange auch immer, an diesem Klima angepasst ist. Ja. Dann werden quasi Pflanzen, Bäume, die sich diesem Klima schon deutlich besser angepasst haben, auf den Plantagen gepflanzt. Das heißt, es wird Schatten gespendet für mehrere Kaffeepflanzen. Und gleichzeitig wird die Biodiversität auf den Plantagen erhöht, was die Erde und den Boden grundsätzlich nochmal gesünder macht, was auch Ökosysteme entstehen lässt, die die ganze Plantage nochmal gesünder macht und die Pflanzen an sich auch nochmal klimaresistenter gestaltet. Dann ist natürlich eine andere Überlegung, in Uganda zum Beispiel, da wächst der Robusta-Kaffee und der ist halt, wie es der Name auch schon sagt, klimaresistenter. Das heißt, es gibt auch die Möglichkeit, mit Kaffeepflanzen zu arbeiten, die halt klimaresistenter sind als die gewohnten Pflanzen. Aber dieses Projekt Schattenbaumpflanzung ist ein Projekt, mit dem wir gerade sehr glücklich und zufrieden sind. Erstens habe ich mir auch sagen lassen von meinem Kollegen Saba, dass es einfach auch optisch wunderschön aussieht, wenn du eine Plantage hast, die nicht so, wie man es kennt, halt so Reihe an Reihe und Glied an Glied auf Cash optimiert ist, sondern halt auch einfach Biodiversität fördert.
Ja, voll.
So ein schöner Wald dann fast entstehen lässt.
Ja.
Es wird ja durch Kaffee leider auch viel gerodet und so ist es halt das Gegenteil. Es wird halt mehr gepflanzt dadurch, dass Kaffee angebaut wird und die empfindlichen Pflanzen durch Schatten geschützt werden. Und das macht schon einen riesengroßen Unterschied. Also es ist eigentlich eine relativ einfache, praktikable Lösung, die eine große Auswirkung hat.
Ja, es klingt super. Sag mal, und wie kann man euch denn jetzt unterstützen? Also was braucht ihr als Unternehmen und was brauchen die Bäuerinnen, damit man dieses wunderbare Produkt weiter in Deutschland beispielsweise oder Europa generell auch kaufen kann und sich ja des Kaffees erfreuen darf?
Genau, also was wir brauchen ist, also jetzt vielleicht kurz mal noch eine lustige Statistik oder ein Fun-Fact-Statistik, es werden 2,6 Milliarden Tassen Kaffee pro Tag weltweit getrunken. Und davon sind 95% nicht Fairtrade oder Fairchain-Handel oder Direkthandel gehandelter Kaffee. Das heißt, 5% des Kaffees oder der Kaffeekonsumenten machen so eine treffende, gute Konsumentscheidung, wenn sie Kaffee kaufen. Das heißt, da ist noch richtig viel Luft nach oben. Und das Schöne ist halt, dass man mit einem einfachen Klick hier bei uns hier oben, da unten halt was bewirken kann. Deswegen, was brauchen wir? Wir brauchen Leute, die ihren Freunden, Freundinnen, ihren Liebsten, Kollegen, Kolleginnen unseren Kaffee weiterempfehlen, die natürlich vorher erstmal probieren am besten, ne, damit ihr auch erzählen könnt, wie es schmeckt. Und genau, und dann einfach, trefft die Entscheidung, mit Kaffee einfach was Gutes zu tun. Ja. Kauft den Kaffee, empfehlt uns weiter und ja, befasst euch auch mit, also wir sind da offen und transparent, wie viel bezahlen wir pro Kilo Kaffee, wie viel ist unsere Marge, genau, guckt da auch gerne genau hin, gibt mir auch jederzeit Feedback, uns gibt uns Feedback auf unserer Webseite oder auf LinkedIn. Genau, lasst uns offen im Dialog sein und genau, seid auch mit anderen offen im Dialog. Das nächste Mal, wenn jemand von einer regionalen Rösterei zum Beispiel redet, sagt das, teilt das, werde Multiplikator mit Multiplikatorin und genau, lasst uns da gemeinsam mit unserem Konsum was verändern, genau.
Ja, total. Sag mal, wie teuer ist denn bei euch so ein Kilo Kaffee?
Ein Kilo Kaffee sind, also wir haben 500 Gramm Packungen, die wir verkaufen, okay. Man kann aber auch in ein Kilo kaufen, sind zwischen 24 Euro und 26 Euro.
Ah ja.
Und genau, es gibt halt bei uns Aromakaffee, es gibt Espresso, jetzt auch den Espresso Blend. Man kann die Bohnen, also den Kaffee als Bohne kaufen oder gemahlen. Genau.
Ja, sehr spannend. Genau. Wow, ich gucke mir das gleich mal an. Also mich hast du überzeugt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Nee, tatsächlich, ich muss aber auch gestehen, ich habe schon sehr, sehr viel unterschiedliche Kaffeebohnen gekauft. Also wir brauchen Bohnen für unsere Maschine und ich wechsle immer mal und achte jetzt auch tatsächlich darauf, das ist natürlich auch sehr privilegiert, das ist mir bewusst, ich kaufe nicht den billigsten Kaffee, aber ich muss schon gestehen, dass ich bis dato noch nicht darauf geachtet habe, ob das jetzt Direkthandel ist oder nicht. Und das finde ich jetzt gerade ganz spannend. Also und ich bin immer offen, Neuen zu probieren, deswegen, also mich hast du überzeugt, ich gucke mir das gleich mal an und bestelle mir vielleicht eine neue Kaffeebohne.
Sehr cool. Sehr gut. Total und vielleicht noch, wenn man einen Café kennt, also so einen Lieblingscafé hat, freuen wir uns natürlich auch total, wenn man uns da empfiehlt. Oder wo wird auch am meisten Kaffee getrunken? So tagsüber halt im Büro natürlich.
Ja, voll.
Und da haben wir halt auch Kunden, die dann zu uns kommen und die an ihre 10.000 plus Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Deutschland dann den Kaffee ausschenken.
Ja.
Und das ist natürlich für die Unternehmen nochmal cool, weil die haben dann am Ende des Tages auch nochmal so einen Impact Report, wo drin steht, wie viele Frauen waren involviert, einen Kaffee zu produzieren und wie viele Avocado-Bäume konnten dadurch gepflanzt werden oder wie viele Hühner konnten gekauft werden und so weiter, was ist da passiert. Und genau, das ist auch nochmal eine Art, wie man uns unterstützen kann, dafür zu sorgen, dass auf Arbeit auch unser Kaffee getrunken wird.
Ja, voll. Und auch so Hinblick, ne, CSR, also so Corporate Social Responsibility oder auch generell soziales Engagement, das ist ja für Mitarbeitende heutzutage das A und O. Also die meisten gehen ja nur noch oder wollen ja nur noch für Unternehmen arbeiten, die sich eben auch sozial engagieren.
Ja.
Sei es nur dort, aber wenn es die Kaffeebohne ist, die ihr in eurem Unternehmen kauft und damit eben einen Impact habt, dann ist das schon super. Also total, kann ich total nachvollziehen.
Und das ist so ein schöner Trend, den wir halt auch sehen, dass mehr gefordert wird, aber es wissen leider noch zu wenig Leute. Und mein Anliegen ist es auch einfach zu machen, worum es geht, was es bedeutet und was es mit dem direkten Handel auf sich hat. Von daher, wer da ein Feedback hat oder da eine Idee hat, da sind wir auch natürlich immer total offen, weil wir halt besser werden wollen. Ja. Weil letzten Endes, am Ende des Tages machen wir es halt dafür, dass das Ganze funktioniert und dass die Bäuerinnen auch morgen noch stabile Einkommen haben können und dass halt auch mehr dazukommen können.
Ja. Sehr, sehr gut. Maura, das ist das perfekte Schlusswort. Wir sind schon am Ende. Ich fand es wahnsinnig inspirierend und spannend, was du so zu erzählen hast, mit welcher Ruhe du das auch machst. Und tatsächlich auch so unglaublich glaubhaft, ne? Weil du hast ganz, ganz tollen Input gegeben. Ich fand es auch nochmal richtig spannend, von dir so diese zweite oder doppelte Instanz zu hören. Also, dass es dann auch Frauen gibt oder engagierte Leute, die eben für 2-3 Monate ins Land fliegen und sich das dort vor Ort auch alles anschauen, mit den Bäuerinnen in Kontakt sind und so weiter und so fort. Das ist echt wunderbar. Das ist wirklich gesellschaftlicher Impact at its best. Und ich bin ganz, ganz freudig darüber, dass wir heute miteinander gesprochen haben und du uns Teil dessen lässt und wir uns jetzt mit eurem Kaffee ein bisschen näher auseinandersetzen können. Also vielen lieben Dank, dass du da warst.
Dankeschön. Vielen Dank für das angenehme Gespräch und wir hören uns hoffentlich bald wieder.
Ja.
Dankeschön.
Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und hinterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.